Herr Ackermann, Ihre Biografie, die jetzt herauskommt, heißt Mein Weg. Dieser Weg hat begonnen in den Schweizer Bergen und Sie sind bis an die Spitze der europäischen und deutschen Finanzwelt gekommen. Was war das Aufregendste, was Sie in dieser Zeit erlebt haben? Ein Moment, wo Sie dachten, dass ich das erleben kann?
Ja, sicher, als ich zur Deutschen Bank kam. Das war natürlich nach den Erfahrungen in der Schweiz schon etwas Einmaliges. Ich erinnere mich immer gerne an die Universität, wo wir ja die Schweizer immer zu spät kamen, weil wir Militärdienst geleistet haben. Und die deutschen Studenten saßen alle in der ersten zwei Reihen und wussten eigentlich schon alles. Haben auch immer gesagt, es waren ja viele Söhne und Töchter von Unternehmen, die dann gesagt, bei uns zu Hause machen wir das so und so. Und wir saßen hinten und haben gedacht, mein Gott, das werden wir nie schaffen. Und dass ich einmal Chef von vielen von denen werde, das hätte ich natürlich nie erwartet. Und das war schon eine, ja, wenn man so will, eine Bestätigung auch des Fleißes, der Disziplin und, glaube ich, auch des Selbstvertrauens, das ich immer schon von zu Hause aus mitgebracht habe.
Es zeigt, das berühmteste Foto aus Ihrer Karriere zeigt Sie in einer, wie sich im Nachhinein herausstellte, unangenehmen, peinlichen Situation. Es war dieses Victory-Zeichen, das Sie während des Mannesmann-Prozesses gehabt haben. Es ging um angeblich überhöhte Zahlungen an den Vorstand von Mannesmann. Sie grinsen über das ganze Gesicht. Das ist ein Schnappschuss in dem Moment. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, ist schon eine interessante Geschichte. Und natürlich interessant, dass das jetzt seit mehr als 20 Jahren so ein Lebensbegleiter ist. Zum Teil mit viel Sympathie von Leuten aufgenommen, zum Teil natürlich mit Häme, zum Teil auch mit Hass und mit Ablehnung. Ja, wie kam das? Der Andrang und das Interesse für diesen Prozess war gewaltig. Und wir mussten natürlich pünktlich sein, das heißt die Angeklagten mit den Verteidigern.
Und, Sie waren der Angeklagte.
Ich war, darum, ich war diese angeklagt mit einigen anderen. Ja. Ja, weil wir einen Bonus für den CEO bewilligt haben. Eigentlich auf Antrag des größten Aktionärs, der so viel Geld gemacht hat mit dieser Kurssteigerung und gesagt hat, der würde doch einen besonderen Bonus verdienen. Ich habe dann sofort gesagt, das müssen wir rechtlich abklären. Haben wir von bekannten Büros abklären lassen. Die haben alle gesagt, überhaupt kein Problem, das ist in Ordnung. Aber dann hat jemand geklagt und hat gesagt, das ist nicht im Unternehmensinteresse. Und es wurde dann natürlich zu einer moralischen Debatte über Boni und so weiter. Aber also wir standen da, die Verteidiger haben gesagt, ja, nicht Platz nehmen und ja, keine Zeitung lesen, sonst schreiben alle, man ist so reumütig. Sondern einfach locker rumstehen und ein bisschen Späßchen machen. Okay, dann kam die Verschleppung, weil so viele Zuschauer rein wollten und mit den Sicherheitsmaßnahmen dauerte das viel länger. Und dann sagt der Anwalt von Herrn Zwickel, also dem Chef der Gewerkschaft, das kommt mir vor wie im Prozess von Michael Jackson, nur war es dort umgekehrt.
Da mussten,
alle auf den Michael Jackson warten. Und hier sind zwar alle hier und wir müssen auf die Zuschauer warten. Und natürlich in dieser angespannten Lage, ich wünsche ja das keinem, so einen Prozess, habe ich irgendwie ganz spontan gesagt, und dann macht er auch noch dieses Zeichen. Dabei muss man wissen, dass die Fotografen eigentlich schon aus dem Saal gewiesen waren. Also es war eigentlich niemand mehr da, durfte nicht mehr da sein. Aber einer, der hat das ganz clever gemacht, der hat so den Türspalt einen Film laufen lassen. Und dann hat er diesen Film sich angeschaut und sagt, wow, das ist ein interessantes Foto und hat das ausgeschnitten und hat das dann publiziert. Und ja, das hängt mir nun an seit über 20 Jahren.
Das war dieses Bild vom abgehobenen Banker, dem die Gerichte gar nichts können.
Ja, hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt, mit, sagen wir, über dem Gesetz stehen oder irgendetwas, sondern die Leute haben auch unterschiedlich reagiert. Die Amerikaner haben mir damals geschrieben, viele, toll, dass man mit so Selbstvertrauen im Prozess auftritt, war gar nicht meine Absicht. Frau Merkel hat mir damals gesagt, ah, da waren Sie ein bisschen zu amerikanisch, als wir dann uns in Davos getroffen haben. Ich habe gesagt, nein, das hat mit dem Prozess überhaupt nichts zu tun gehabt. Sondern es war eigentlich so eine Unterhaltung mit den Verteidigern, um diese Zeit in dieser Anspannung locker zu gestalten, kann man nicht anders sagen.
Bild hat damals die Zeile geschrieben, was gibt's denn da zu lachen? Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, es wäre gut gewesen, sich einfach über die Bild-Zeitung anschließend zu entschuldigen. Das können Sie jetzt nachholen.
Ja, also es war ja dann so, ich hatte ja damals einen britischen Kommunikationsberater und der hat gesagt, das ist doch alles Quatsch und das interessiert doch niemand, vergessen wir das. Mein späterer Kommunikationsberater, Herr Baron, hat dann gesagt, da hat er einen Fehler gemacht. Ihr hättet sofort in die Bild-Zeitung gehen sollen und sagen, ich entschuldige mich und so. Ob das geholfen hätte, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, für was ich mich entschuldigen soll. Dass man das missinterpretiert hat, ja. Aber wenn man die Absicht kennt, die eigentlich dahinter ist, hat das überhaupt nichts mit dem Prozess zu tun.
Das Bild dieses arroganten, abgehobenen Gierbankers sind Sie leider nicht wirklich losgeworden. Einiges ist aber auch geschehen anschließend, das ein bisschen dazu beigetragen hat. Die Manipulation am Leitzins, die bei der Deutschen Bank auch befördert wurde, Verkauf von Schrotthypotheken, die große Immobilienblase. Auch da sind Sie dabei gewesen. Kommunen und Mittelstand wurden überredet, diese Papiere zu nehmen. War es das alles wert, um die Deutsche Bank mit Milliardengewinnen zu bescheiden?
Ja gut, zuerst einmal muss man sagen, was wollten wir eigentlich? Als ich zur Deutschen Bank kam, haben uns viele Wirtschafts-CEOs gesagt, die Deutsche Bank ist gut für das tägliche Geschäft, Kreditgeschäft, Zahlungsverkehr, aber das internationale, insbesondere das Beratungsgeschäft, das Aktiengeschäft, das müssen wir mit Schweizern und Amerikanern tun. Und ich habe dann gedacht, nein, das müssen wir doch ändern. Deutschland hat so große Unternehmen, Siemens, Daimler, Volkswagen und so weiter, BASF, die weltweit eine große Rolle spielen. Und eigentlich muss man sich doch auf eine deutsche Bank verlassen können, weltweit. Und das haben wir dann angestrebt, das haben wir ja sehr rasch erreicht. Also innerhalb von etwa 4 Jahren waren wir von 200 Millionen Gewinn dann auf 6,5 Milliarden Gewinn gekommen. Dass da dann in der Finanzkrise überall in der Welt auch dann geklagt wurde, Übertreibungen festgestellt wurden, Exzesse. Ja, da waren wir zum Teil auch dabei. Also in diesem LIBOR, was Sie ansprechen, da waren da waren 13 Banken auf relativ Unterstufe, so Händler, die zusammen das gemacht haben. Da war die Schweizer UBS war eigentlich federführend. Wir waren nur am Rande dabei, aber waren auch dabei. Bei Schrottverkäufen in Immobilien, das ist ja vor allem in den USA gewesen, wo man eigentlich auf politischen Wunsch auch diese Kredite gegeben hat, dann auch ärmere potenzielle Eigentümer von Immobilien und dann hat man diese Kredite gebündelt und weiterverkauft. Ich glaube, da muss man schon fair sagen, dass ja diejenigen, die es gekauft haben, also es sind ja nicht die Privaten gewesen oder die Witwen und Waisen, sondern es waren andere Banken, es waren Asset Managers, es waren auch staatliche Institutionen, die haben natürlich schon auch gewusst, welche Risiken in diesen Papieren sind. Also so einfach ist ja das nicht.
Das waren Kommunen dabei.
Das waren ja Kommunen. Also wenn ein Kämmerer, Schulden, ein Kämmerer so ein Derivat nicht versteht, dann ist er wahrscheinlich fehl am Platz. Also ich sage gerne immer, man hat da natürlich gesucht, vor allem auch unter Obama, der dann das sehr stark gepusht hat, weil er natürlich einen Teil des Geldes, das man für die Bankenrettung aufwenden musste, wieder zurückholen wollte. Das sind immerhin ungefähr 300 Milliarden Dollar gewesen. Und da waren wir auch dabei. Zwar nicht ganz zuvorderst, die Amerikaner und auch einige Europäer waren weit größer, obwohl wir in diesem Geschäft sehr, sehr groß waren. Ja, das ist bedauerlich. Ich sage das auch immer, das ist der schwarze Fleck in meiner Deutsche Bank-Karriere. Ist natürlich ein bisschen schade. Muss man auch verstehen, dass nicht alles, was jetzt so hochgepusht wird, auch wirklich ein Verschulden ist, sondern zum Teil sind es auch einfach Vergleiche, die man dann gefunden hat, um das Problem von sich zu geben. Interessant ist ja, dass ich einmal bei George W. Bush war, das war eben noch vor Obama, und dann sagt er, Herr Ackmann, was ist denn das größte Risiko, das Sie haben? Und dann sage ich so spontan, die Vereinigten Staaten von Amerika. dann schaut er mich natürlich sehr verblüfft an und sagt, wieso? Dann sage ich, wegen den unkalkulierbaren Rechtskosten, weil da leiden ja heute noch Unternehmen darunter, dass einfach in den USA versucht wird, Geld zurückzubekommen.
Erst recht und, von einer Bank, die viel Geld hat.
Genau. Mhm. Und dann sagt er, da haben Sie einen wichtigen Punkt, sprechen Sie den laut und deutlich an, ich will das auch nicht. Ja, leider war dann, kurze Zeit später war Obama, und Obama war ja zu Beginn seiner Amtszeit sehr, sehr wirtschaftsfeindlich und hat gesagt, ich hole mir dieses Geld zurück.
15 bis 20 Milliarden ist es dann.
Ich weiß es nicht. Ja, gut, ist natürlich auch noch, sind noch Vergleiche im Kirchspal und so dabei. Also sind, wenn man es auf die Erträge hochrechnet, die während meiner Zeit erwirtschaftet wurden, etwa 5%. Wenn man die, wenn man eigentlich das zu meiner Zeit angefallen wäre, was leider nicht der Fall war, weil ja so Rechtsfälle sich immer
Jahre
hinziehen, dann hätten wir natürlich auch den Bonus reduziert. Also wir wären eigentlich mit einem ja, viel geringeren Betrag am Schluss rausgekommen. Und das hätte eigentlich das Gesamtbild der Bank kaum verändert. Aber das war dann leider. Nun wird so eine einfache Rechnung gemacht, oder? Wo man sagt, ja, ihr habt Nachsteuer, also Vorsteuern haben wir ja etwa 45 Milliarden verdient in meiner Zeit, mhm. Und Nachsteuern knapp 30 Milliarden. Und jetzt sieht man diese 15 ab. Man sagt 15.
Die Hälfte ungefähr.
Das ist natürlich ein bisschen eine einfache Rechnung. Erst einmal ist das, dann kann man nicht Nachsteuerzahlen nehmen und dann die Kosten einfach noch abziehen. Und zweitens sagt man auch nicht, dass man ja einsparen hätte können. Also diese Rechnung ist schwach. Aber selbst 15 Milliarden netto ist eigentlich nicht so schlecht, wenn man es, wenn man sich überlegt, dass das während der Finanz- und Schuldenkrise war, wo in Deutschland Hypo Real Estate untergegangen ist, viele Landesbanken untergegangen, die Commerzbank gerät werden. Also die Deutsche Bank ist trotz all diesen Problemen problemlos durch die Finanzkrise und Schuldenkrise gekommen.
Man muss dazu aber sagen, auch weil Sie relativ früh gemerkt haben, dass diese Immobilienblase auf Sie zukommt, die Derivate, eben Schrottimmobilien, Papiere, Waren, und Sie auch relativ frühzeitig begonnen haben, dann an andere Banken zu verkaufen. Die IKB zum Beispiel, die später gerettet
wurde. Ja, die natürlich zum Teil geradezu süchtig nach diesen Papieren waren. Also ich war ja in Kalifornien, kurz vor der Pleite von der IKB. Und da haben mir die Investoren gesagt, sie haben aber einen ganz ernsthaften Konkurrenten in Deutschland, der gerade mit diesen Papieren ja eine ganz große Rolle spielen möchte. Also es ist ein bisschen einfach, immer zu sagen, die Deutsche Bank war die böse Bank, sondern die anderen wollten das natürlich auch. Aber sie haben recht, ich habe einfach aus dem ökonomischen Verständnis heraus relativ früh gesagt, so eine Immobilienkrise dauert sehr lange, weil oder Immobilien sind nicht so austauschbare Güter. Sie müssen jemand finden, der das kauft, dem das gefällt, der das so viel Geld investieren will, und das dauert lange. Darum ist Immobilienkrise haben immer eine sehr lange Dauer. Und aus diesem Überlegung haben wir natürlich gesagt, wir müssen das so schnell wie möglich abbauen. Und ja, das haben wir gemacht in hohem Maße. Und wird ja auch in amerikanischen Büchern immer beschrieben, dass ich der Einzige war, der das so klar gesehen hat und das auch umgesetzt hat. Das hat uns natürlich über den Berg gebracht. Aber gebe ich zu, andere haben von uns gekauft. Nur, als ich das gesagt habe in der Bank und gesagt, wir müssen jetzt verkaufen, gab es auch beträchtlichen Widerstand, weil viele natürlich gesagt haben, sie verkaufen jetzt das bei fallenden Preisen und andere kaufen das günstig auf und die werden am Schluss einen tollen Gewinn haben und entsprechende Boni bezahlen. Also es das war ja nicht ganz so einfach. Ja, es ist dann anders gekommen. Mhm. Ich habe gesagt, glaubt nicht daran, das wird lange eine Durchstrecke sein und das wird zu einer ganz großen Verwerfung führen. Der Chef von der Citigroup hat noch in einem Interview mit einer deutschen Zeitung gesagt, ach, Ackermann ist noch jung, der versteht noch nicht ganz die Komplexität von früheren Krisen und so weiter. Ich habe ihm dann später, also das war Sandy Weil, oft gesagt, warst du nicht ein bisschen blauäugig? Ich meine, man hat einfach gesehen, in welche Richtung das geht. Aber ich war ja eingeladen vom amerikanischen Finanzminister und vom Notenbankchef in New York zu einem Mittagessen mit den amerikanischen Großbanken. Und da war noch kurz vor Ausbruch der Krise war die Meinung, ach ja, dieser Subprime ist ein Problem und das ist
Wir sprechen verkraftbar. Jetzt ungefähr von Mitte 2008.
Ach ja, also 2007 eigentlich. Mhm. Und dann wurde es ja immer schlimmer, dann kam in Deutschland, kam dann...
Darauf will ich hinaus. Ja. Es gab dann die Situation, wo die Hypo Real Estate als eine der zentralen und großen Banken davor war, pleite zu gehen. 35 Milliarden standen aus, es war einfach kein Geld da. Da haben Sie in Ihrem Buch sehr spannend beschrieben, wie dort auch die Bundesregierung versuchte zu retten. Sie als Berater dabei, auch andere Großbanken. Was war das für ein Wochenende Ende September damals?
Ja, es war ja so, dass der Aufsichtsratschef und der CEO von der Hypo Real Estate geglaubt haben, die Bank ist eigentlich sehr gut, wir haben nur ein Liquiditätsproblem. Und haben dann einen Brief geschrieben an den Finanzminister, also an Herrn Steinbrück, und gesagt, zwingt die Banken, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Ich habe dann gesagt, das ist unmöglich. Also das sind viel mehr Risiken in dieser Bilanz, muss man sehen, das waren 400 Milliarden, davon 200 Milliarden in einer irischen Tochtergesellschaft, mehrheitlich Immobilien und eben alles kurzfristig refinanziert. Also als kurz mach lang ist ja der größte Fehler, den man in der Bank machen kann. Wir haben dann, die Bundesbank hat dann auch die Deutsche Bank gebeten, einmal das zu untersuchen und wir kamen mit diesen schrecklichen Zahlen zurück. Ich habe dann natürlich auch Herrn Sanyo von der BaFin gewarnt. Und,
der Aufsicht der Banken.
Damals, ja. Und wir haben dann eine Sitzung gehabt über ein Wochenende, wo es wirklich darum ging, gibt es einen Tsunami, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auf den Finanzmärkten mindestens Europas. Die Zentralbank, Herr Trichet, war sehr, sehr beunruhigt. Und wir haben dann nach Lösungen gesucht, um Lösungen gerungen und haben einfach gesehen, das geht ohne staatliche Unterstützung nicht, weil die Banken natürlich selbst, mit Ausnahme der Deutschen Bank, schon ganz schwach waren. Aber auch die Deutsche Bank natürlich nicht zu viele Risiken noch zusätzlich nehmen konnte. Und dann so gegen Abend haben wir eigentlich, weil wir immer ein Nein hörten aus Berlin, gesagt, ja gut, dann fällt halt alles zusammen. Und wir haben uns eigentlich dann darauf vorbereitet, einen Tsunami zu erleben am Montagmorgen.
Was hätte das bedeutet?
Das wäre sicher eine Bankenkatastrophe und weit über das hinaus in Europa, wenn nicht in der ganzen Welt gewesen. Und hätte natürlich auch sehr viel Kritik an Deutschland mit sich gebracht. Haben wir gerade, die Deutschen sind die Einzigen, die das Problem nicht in den Griff bekommen. Die Amerikaner haben es gemacht, die Engländer haben es gemacht, Deutschland macht es nicht. Und dann habe ich Herr Steinbrück dann angerufen, so abends um 11 und so, nachdem sein Assistent immer da saß, aber immer gesagt hat, das geht nicht, rechtlich und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Herr Steinbrück, und es war ein ganz freundschaftliches und korrektes Gespräch. Ich habe gesagt, wenn Sie jetzt nicht irgendwie die Bereitschaft erklären, auch einzuschreiten und zu helfen, dann werden Sie morgen der Welt erklären müssen, wieso die größte Finanzkrise noch explodiert aus Deutschland heraus. Ich glaube, er hat es intellektuell natürlich verstanden, hat dann gesagt, ich kann das nicht entscheiden, da muss ich die Bundeskanzlerin informieren. Und ist dann nichts mehr geschehen. Wir haben eigentlich schon das Gefühl gehabt, das Ganze geht jetzt wirklich in eine ganz falsche Richtung. Wir waren alle sehr verärgert, auch die Bundesbank, BaFin und so weiter. Und dann so nach Mitternacht, glaube ich, es war 12:30, 12:45, auf meinem Handy ruft dann Frau Merkel an und sagt dann, ach Herr Ackermann, sagen Sie mir noch einmal, wo ist das Problem? Ich habe gesagt, also so und so und wir müssen eine Lösung finden. Und es geht nur mit staatlicher Unterstützung. Und dann hat sie irgendwie begonnen mit der Zahl 10 Milliarden Risiko für die Banken, Rest übernimmt der Staat. Und ich habe gesagt, das können wir gar nicht darstellen. Also da ist die deutsche Bankenlandschaft im Moment zu fragil, um 10 Milliarden einfach so zu sprechen. Und wir haben uns dann irgendwann so zu einem Kompromiss hingerungen und am Schluss war, glaube ich, auch 8,5 Milliarden für die Banken und der Rest unlimitiert für den Staat. Ich bin dann zurückgegangen, da war die Gruppe mit dem Chef Commerzbank, Bundesbank und BaFin, und habe das gesagt und gesagt, meines Erachtens haben wir gar keine andere Chance. Alle haben genickt. Ich bin dann zurückgegangen, Frau Bundeskanzlerin, so einverstanden. Dann kommt Sanja mit so einer Achrakmann und fast Tränen in den Augen. Sie haben die Welt gerettet. Und wir konnten dann natürlich bekannt geben, noch bevor die Börsen in Australien und Japan geöffnet haben, dass Deutschland eine Lösung hat für die Hypo Real Estate. Dass es dann noch viel schlimmer wurde, anschließend haben wir damals auch noch nicht gewusst. Aber es zeigt nur, wie eng das war. Und da muss ich sagen, hat Frau Merkel mit mir zusammen, haben wir, glaube ich, die Lösung gefunden.
Was wäre damals gewesen, wenn Sie nicht ans Handy gegangen wären? Noch mal 12:30 in der Nacht?
Ja, das ist eine spannende Frage. War ja dann im Untersuchungsausschuss, wurde ja das auch thematisiert. Und habe ich gesagt, ach, wissen Sie, Frau Merkel hat einfach gepokert. Die wusste, dass sie mehr aus Ihnen herausholt, wenn sie noch länger wartet. Stimmt, vielleicht. Aber wenn ich das Handy ausgeschaltet hätte und ins Bett gegangen wäre, dann hätte sie mich nicht mehr erreicht und wahrscheinlich die anderen auch nicht mehr. Also wenn man gepokert hat, was ich hier gar nicht in Abrede stellen will, dann war das ein sehr risikoreiches Pokern, das muss ich sagen.
Eine Woche später sind Frau Merkel und Herr Steinbrück, ihr Finanzminister, vor die Kameras im Kanzleramt gegangen. Das war ein Sonntag, viele haben das noch in Erinnerung, und haben den Sparerinnen und Sparern versichert, sie würden nicht einen Euro verlieren, müssten also nicht zur Bank rennen und ihr ganzes Geld abheben. War das die Wahrheit damals?
Ja gut, man kann ja mal ausrechnen, wie viel Spargelder eigentlich wären und was das für den Staat bedeutet hätte, wenn man das alles hätte auffangen müssen. Da hat man sich natürlich zu wenig Gedanken gemacht in dieser kurzen Zeit. Aber es zeigt eben, manchmal muss man einfach einen mutigen Schritt tun und halt sich den Wogen entgegenstellen und Vertrauen wieder schafft. Das war ja später mit Draghi, whatever it takes. Ich habe es ja mit der Deutschen Bank gesagt, ich würde mich schämen, Staatsgeld anzunehmen. Das war ja nicht eine Botschaft gegen den Staat, sondern es war eine Botschaft, wir sind stark, wir schaffen es allein. Und das muss man manchmal einfach den Mut haben, das zu tun.
Aber es war eine Lüge eigentlich.
Ja, Lüge ist ein bisschen weit gesprochen. Also das würde ich nicht sagen, aber es war ein bisschen schöne Färbung, das schon.
Muss man.
Aber die Amerikaner haben es jetzt gerade auch gemacht, bei der Regionalbank. Ja, gesagt, ist alles sicher.
Muss man das manchmal tun in verantwortlicher Position, sei also es als Banker oder als Politiker?
Nein, als Banker darf man eben nicht. Das wurde mir ja oft dann auch zum Vorwurf gemacht, wenn ich etwas gesagt habe, zum Beispiel bei Griechenland. Ich kann nicht in einer Talkshow im Fernsehen sagen, Griechenland ist absolut sicher und die Leute kaufen dann griechische Papiere, auch mein Wort. Dann haben wir natürlich ein Problem der Irreführung und der Unwahrheit. Das geht nicht. In der Politik, glaube ich, ist es ein bisschen flexibel, würde ich meinen.
Flexibel ist ein schöner Ausdruck dafür. Sie haben in Ihrer Zeit, also als Sie anfingen bei der Deutschen Bank 1996, lag der Aktienkurs bei 28 Euro für die Deutsche Bank. Als Sie 2002 Chef wurden, waren 60 Euro ungefähr, später fast 100 Euro unter Ihrer Führung. Und als Sie gingen, lag der Kurs bei 35 Euro, roundabout. Heute sind wir bei 12, 13 Euro. Sind das Ihre Altlasten oder müssten Sie eigentlich heute noch mal ran?
Also, ich finde immer, es ist schlechter Stil, wenn man über Nachfolger spricht. Das tue ich, habe ich nie gemacht, werde ich auch nie tun. Aber es ist schon interessant, die Altlasten, also diese Rechtskosten, die sind angefallen bis 2016. Und dann war es eigentlich vorbei. Aber die großen Beträge waren 2012 bis 2014, dann 2015 noch einmal groß und 2016 noch einmal. Dann war es vorbei. Und der Aktienkurs war selbst bei 2017, glaube ich, noch höher, als was er heute ist. Und dabei muss man ja immer zwei Dinge berücksichtigen. Erstens gibt es natürlich heute durch die hohen Zinsen sehr viel Erträge für die Banken. Aber viel wichtiger ist eigentlich, was man nie so richtig thematisiert in Europa oder in der Eurozone, dass natürlich die Erfolgsrechnungen sehr profitieren vom schwachen Euro. Also wenn, nehmen wir jetzt den Schweizer Franken nochmal als Beispiel, was sie in der Schweiz verdienen an Erträgen und auch an Gewinnen, war früher einmal 1,67. Also 1 Euro war 1,67 Franken. Das heißt, wenn sie 1,67 verdient haben, war das in der Erfolgsrechnung in Deutschland 1 Euro. Wenn sie heute 1,67 in der Schweiz verdienen, ist es 1,75 Euro. Entschuldigung. Also sie haben fast 60-70% mehr. Und mit dem Dollar ist es nicht ganz so ausgewogen, ist auch etwa 30%. Also man profitiert auf der Ertragsseite und der Gewinnseite natürlich in der Umrechnung vom schwachen Euro. Bei den Kosten und bei den Verlusten ist es genau umgekehrt.
Haben Sie heute noch Deutsche Bankaktien?
Ich habe schon relativ früh dann meine letzten Aktien noch verkauft. Das heißt, einen Teil habe ich ja dann auch noch verzichtet. Nein, ich habe keine mehr, aber nicht, weil ich nicht an die Deutsche Bank glaube, sondern das hängt eben auch ein bisschen, das ist natürlich die Schweizer Perspektive, mit der Entwicklung des Euro zusammen. Also selbst wenn ich eben bei 1,20, 1,30 noch gehalten hätte und heute ist es noch 95, also ich hätte schon 30% Verlust gemacht, nur auf der Währung.
Wo, in was investieren Sie heute? Was würden Sie einem Anleger raten als Fachmann?
Ja gut, ich muss immer sagen, diejenigen, die ja in der Schweiz investiert haben, also in Aktien oder Immobilien, die haben natürlich rein von der Währung her einen wunderschönen Gewinn gemacht. Also wenn sie einmal ein Haus gekauft haben in der Schweiz, für, sagen wir mal, bei einem Wechselkurs von 1,60 und jetzt ist 95, dann haben sie natürlich in Euro gerechnet sehr viel verdient, schon rein aufgrund der Währungsentwicklung. Also ich bin ein starker Befürworter von den Schweizer Standardwerten, also die großen Werte und auch Immobilien. Aber ich investiere auch in die Hightech-Bereiche in den USA, wo man ja im Gegensatz zur Dotcom-Krise 2002 oder so heute nicht mehr nur auf Fantasie investiert, sondern das sind eben Unternehmen, die sehr viel Geld verdienen. Also wenn Sie jetzt diese jüngsten Entwicklungen sehen von Nvidia oder von anderen, dann ist das schon beeindruckend. Und da bin ich auch dabei. Aber ich mache noch etwas ganz anderes, auch übrigens in Deutschland, nämlich so in Startups. Also wir haben ein Unternehmen in München, das so gegen Behandlungen und Medikamente, gegen Depressionen, gegen irgendwann auch Burnouts, Panikattacken entwickelt. Da habe ich mich stark engagiert. Dann gibt es in Frankfurt ein Unternehmen, das so ein dreidimensionales Internet entwickelt. Da habe ich mich auch engagiert, bin auch Chef des Beirates. Also das sind auch so Zukunftstechnologien, die mich schon sehr faszinieren, wo ich auch finanziell dabei bin. Und, darf man nicht ganz vergessen, auch als böser Banker macht man auch viel Gutes. Ich habe über 3 Millionen oder 4 Millionen Euro an der Universität in St. Gallen investiert, und nicht investiert, geschenkt. Auch Cuvier-Theater in München, im Museum, im Städel-Museum in Frankfurt. Also man tut ja auch noch Gutes.
Stichwort Burnout. Sie sprachen eben, hatten Sie jemals solch einen Moment in Ihrer Karriere?
Ich werde oft gefragt, ich meine, ich hatte ja oftmals 70, 80 Stunden Wochen und habe das auch gerne gemacht. Und natürlich wird man oft gefragt, hatten Sie einmal Burnout oder waren Sie irgendwie gestresst, hatten Sie Depressionen? Meine Antwort ist immer dieselbe. Gott sei Dank nein, aber ich bin mir bewusst, dass das auch jederzeit natürlich möglich ist. Also es kann jeden treffen. Und ich habe immer so 3, 4 einfache Rezepte, die der eine befolgt, der andere vielleicht weniger. Aber ich finde immer so ein relativ gesundes Leben. Also alles mit Maß, also von Alkohol, ich rauche einmal gerne eine Zigarre, aber immer alles mit Maß und einfach so natürlich, nichts sich unter Zwang setzen.
Es gibt nichts, was Sie gerne maßlos tun würden?
Nein, maßlos, glaube ich, habe ich nie etwas gemacht, sondern eher so ein bisschen, wahrscheinlich bin ich schon ein disziplinierter Mensch. Zweitens finde ich immer gut, wenn man einen so intakten Familien-Freundeskreis hat. Und drittens, das finde ich noch wichtig, dass man sich Ziele setzt, die irgendwie realistisch sind. Ich habe ja Leichtathletik gemacht, aber zu Hause, so im Schlafzimmer, irgendwann 2 Meter Band zu haben und sagen, da springe ich einmal drüber, das hätte ich nie geschafft, darum habe ich das auch nie gemacht. Also jeden Morgen so frustriert aufzustehen, das ist zwar mein Ziel, aber das erreiche ich. Realistische Ziele setzen. Und das Vierte, wenn es einem wirklich an einem Ort einfach nicht gefällt und man darunter leidet, dann soll man gehen und etwas Neues suchen. Also ich habe mich immer an diese 4 Kriterien gehalten.
Sie sind Oberst der Schweizer Armee, waren 4 Jahre im aktiven Militärdienst.
Also natürlich mit Unterbrüchen.
Was haben Sie gelernt in dieser Zeit für Ihren Job, 100.000 Menschen der Deutschen Bank zu führen zum Beispiel?
Ja, erstens bekommt man natürlich sehr früh schon Führungserfahrung. Also mit 20, 21 Jahren führt man schon 30, 40 Leute aus unterschiedlichster Herkunft. Das finde ich auch etwas sehr Wichtiges, wo man ja eigentlich so ein bisschen auch andere Menschen sehr respektieren lernt. Also ich kam ja mit einem humanistischen Abitur, Latein, Griechisch und so, und dann muss man plötzlich so ein Gewehr auseinandernehmen. Das konnte natürlich Mechaniker viel besser als ich.
Da haben Sie versagt.
Und die haben mir auch geholfen. Aber irgendwie gab das dann so eine Freundschaft, wo man sich gegenseitig respektiert hat. Und dann kommt natürlich dazu, ich glaube, was schon wertvoll ist, dass man unter widrigsten Verhältnissen, gut, wir waren nicht im Krieg natürlich in der Schweiz, aber immerhin bei schlechtem Wetter und so weiter, Wind und Sturm und Schnee und Kälte, hat man nächtelang eigentlich draußen Befehle erteilen müssen, Lagebeurteilungen vornehmen. Das hat einem wahrscheinlich schon eine gewisse Robustheit gegeben, die sicher sehr wertvoll war. Also ich finde das eine ganz tolle Ausbildung und ich finde es immer bedauerlich, wenn man so sagt, mit Stolz, ich bin vom Bundeswehr weggekommen, sage ich immer, aber dann habt ihr auch vieles verpasst. Also in der Finanzkrise, habe ich oft gesagt, hat uns diese Erfahrung, die wir auch aus der Armee hatten, glaube ich schon, auch sehr geholfen. Einfach diszipliniert Lagen zu beurteilen nach einem bestimmten Rhythmus, ich glaube, das ist sehr wertvoll.
Cool bleiben.
Ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch oft vom ehrbaren Kaufmann. Das Prinzip ehrbarer Kaufmann ist Ihnen sehr wichtig gewesen. Wie haben Sie gemerkt, dass Ihnen jemand etwas verkaufen will, das beim besten Willen nicht funktioniert? Wie merkt man so etwas? Sie hatten nicht zuletzt auch mit Oligarchen in Russland zu tun.
Ja, gut, am besten ist immer, wenn man im Dialog einfach die Fakten eruiert. Also es gibt ja berühmte Beispiele in Amerika mit Madoff, der ja diese Betrügereien gemacht hat. Der wollte natürlich auch mit der Deutschen Bank Geschäfte machen. Und wir haben einfach die Unterlagen eingefordert und die sind nie gekommen. Und dann haben wir gesagt, da machen wir keine Geschäfte mit ihnen. Also ich glaube, wenn man Menschen, wenn man so schön sagt, auf den Zahn fühlt, dann spürt man schon relativ schnell, ob da nur Bluff ist und Schönfärberei oder ob wirklich etwas dahinter ist. Aber auch wir sind, ich meine, die Deutsche Bank hat ja mit im Immobilienbereich noch mit Schneider vor meiner Zeit auch
die großen Immobilienherde dann pleite
auch,
ging.
Genau, auch Erfahrung gemacht, dass man sich natürlich täuschen lässt. Also so einfach ist ja das nicht.
Würde man heute jemandem wie Herrn Trump noch einen Kredit geben?
Ja, man muss da
charakterlich.
Ja, man muss da schon ein bisschen, glaube ich, differenzieren. Also Trump war ja einfach ein Immobilienmensch und diese Projekte waren relativ gut und wir haben finanziert, haben auch das Geld zurückbekommen. Das ist ja ganz unter dem Radarschirm geblieben. Und dann wurde Trump Präsident und dann ist natürlich insbesondere an der Ostküste unter den Demokraten ist natürlich Trump zum Feindbild geworden und die Deutsche Bank wurde mit hineingezogen als die Bank, die Trump finanziert hat, auch wie andere auch. Wäre Trump nicht Präsident geworden, wäre das überhaupt kein Thema geworden. Also man muss, glaube ich, da schon ein bisschen differenzieren. Hätten wir mit Trump Geschäfte gemacht als Präsident oder haben wir mit Trump Geschäfte gemacht, als er einfach ein Immobilienentwickler war und gibt ja nach wie vor tolle Gebäude in New York und an anderen Orten, die von Trump stammen. Also so gesehen haben wir ja auch Arbeitsstellen geschaffen und auch etwas Gutes getan. Aber da sieht man eben gerade in den USA fast erschreckend, wie politisch das Ganze geworden ist. Und selbst die Justiz, spricht man ja heute, dass man die Justiz als Waffe einsetzt. Und den Eindruck hatte ich ja manchmal auch bei den Rechtskosten, wo man einfach gesagt hat, mit abstrusen Behauptungen und am Schluss hat man eben noch verglichen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo ich selbst in New York aussagen musste. Da haben wir eine Anleihe gemacht und haben die natürlich auch zu 100% zurückbezahlt. Aber zwischenzeitlich ist der Kurs dieser Anleihe eingebrochen, weil irgendeine Risikokomponente plötzlich ganz wichtig wurde. Und diese Investoren haben dann behauptet, wir hätten dieses Risiko zu wenig im Prospekt erwähnt. Gut, konnte man lange darüber streiten, war ein relativ marginales Risiko, aber natürlich war es richtig, das wurde nicht erwähnt. Und wir haben dann verglichen mit einigen Dutzend Millionen. Ich mache ja immer nicht Spaß aus, sondern es ist eigentlich ein bitterer Ernst. In 30 oder 40 Jahren Bankerfahrung habe ich nie jemand angerufen und gesagt, wissen Sie, Rackmann, ich wurde so schlecht beraten. Und im Prospekt und im Produktbeschrieb haben Sie auch nicht alle Risiken aufgeführt. Aber ich habe wahnsinnig viel Geld verdient und ich finde, das steht mir nicht zu, ich gebe es Ihnen zurück. Habe ich nie erlebt. Aber umgekehrt, wenn einer Geld verliert, was ich immer so schwach und feige finde, vor allem vom Professionellen, nicht vom Privaten, aber vom Professionellen, dass man dann sagt, ja, da sucht man irgendein Prospekt, irgendein Risikoelement und sagt, also das ist nicht erwähnt worden, an dem kann ich Sie aufhängen. Ich finde das eine Schrecklage. Ich habe auch schon natürlich Geld verloren und wurde auch natürlich vielleicht falsch beraten. Aber am Schluss war es ja mein Entscheid. Das heißt, ich habe es ja auch studiert. Also man soll ja auch als Investor immer nur Dinge kaufen, die man selbst versteht. Und wenn man professioneller Investor ist, sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Und deshalb lasse ich manchmal diese Fragen der Schuld und Unschuld, sehe ich ein bisschen differenziert.
Wenn es um die Einschätzung von Charakteren geht, geben Sie in Ihrem Buch zu, dass Sie Herrn Putin, den inzwischen Kriegstreiber Putin, völlig falsch eingeschätzt haben. Wie war er, als Sie ihm zunächst, wenn ihm das erste Mal begegnet sind?
Also wir waren ja alle so ein bisschen auch von dieser Idee, die Außenminister Genscher ja sehr stark auch geprägt hat, wir wollen das Haus Europa bis zum Ural zu Ende bauen. Und gerade, ich glaube, Deutschland war sehr prädestiniert auch, diese Rolle zu spielen, also den Dialog mit Russland zu führen, Russland zu helfen. Wir hatten da einmal in Berlin eine Diskussion an einer Konferenz mit Putin, da war der Chef von Volkswagen, Siemens und ich war auch dabei. Und wir haben uns fast überschlagen mit Komplimenten, weil jeder sein Geschäft in Russland ausbauen wollte. Das ist, finde ich, immer muss man auch mit berücksichtigen, wenn man heute Kritik gibt, auch an der an Frau Merkel. Also es war eine andere Zeit. Hätten wir damals, glaube ich, uns absolut dagegen gestellt, oder mit Russland machen wir nichts, hätte man uns sicher Kriegstreiberei vorgeworfen und gesagt, verstehen die nicht, dass die Zeit geändert hat und heute doch eigentlich der Dialog und eine Friedensdividende unmittelbar um die Ecke steht. So habe ich auch Putin erlebt. Putin war immer außerordentlich gut informiert, war sehr persönlich, war auch außerordentlich lobend über Deutschland oder auch die Deutsche Bank, hat uns wirklich auch unterstützt in diesem Sinne. Und eines habe ich immer irgendwo gespürt, er ist primär an Machtpolitik interessiert und nicht an Wirtschaftspolitik.
Ich habe und ja auch nicht am Wohl seines eigenen
Volkes. Ja, eben, das meine ich mit Wirtschaftspolitik. Ich habe mal mit WF damals bei einem Mittagessen gesagt, wieso stellt ihr euch überall gegen den Westen, also sei es Irak, sei es Nordkorea, in Syrien. Und seine Antwort war dann, das müssen Sie mit Herrn Putin besprechen. Und da habe ich irgendwie gespürt, da ist einfach diese machtpolitische Komponente ist wichtiger, als ob es jetzt dem Volk wohlstandsmäßig gut geht. Das ist, hat sicher immer durchgeschimmert. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich auch wirtschaftlich ihn unterstützen. Er war ja auch Beratung für einen Finanzplatz in Moskau. Ich habe ja selbst gesagt, ihr müsst auch stärker ins Investmentbanking gehen. Haben ja dann die Bank, eine der russischen Banken, auch ein Team von der Deutschen Bank abgeworben mit dem Satz, du hast es uns ja empfohlen, dass wir das aufbauen. Und was dann, natürlich im Nachhinein stellt man sich wirklich die Frage, war er einfach so nett und so informiert und so zuvorkommend, indem er uns einfach manipuliert hat. Also ich komme mir
möglicherweise auf den Leim gegangen.
Ein bisschen, ja. Man kommt sich natürlich über den Tisch gezogen vor. Und was dann natürlich an Brutalität in der Ukraine passiert, das ist natürlich unentschuldbar. Ich finde überhaupt, Brutalität grundsätzlich, ob es von Hamas kommt oder von Russland, ist einfach unentschuldbar. Passt nicht in unser Menschenverständnis, in unser Menschenbild. Passt natürlich auch nicht in ein demokratisches Grundverständnis. Aber ja, so ist es nun. Hätte man viel bewirkt, wenn man früher härter gewesen wäre, ist noch schwierig zu sagen. Glaube ich gar nicht.
Sind Sie heute froh, dass Sie nicht der Chef seines Staatsfonds geworden sind, des russischen Staatsfonds? Putin hat Ihnen das angeboten.
Ja.
In welcher Form? Wie kam das dazu?
Ich war am Petersburger Forum und er hat dann auf mich gewartet und dann gesagt, er spricht dann Deutsch und immer mit du, also wenn man dann so zu zweit ist, du machen das und so. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das genau? Und hat gesagt, morgen mit Finanzminister treffen und so. Habe ich mich dann am anderen Morgen mit dem Finanzminister getroffen und dann hat man mir eine Offerte gemacht und das war interessant. Da war in der Offerte, heißt, für diese Aufgabe muss es ein russischer Staatsbürger sein. Dann habe ich zurückgemeldet, ich bin ja kein russischer Staatsbürger. Habe ich 2 Wochen nichts gehört. Dann kam eine neue Version und da hieß es, ein russischer Staatsbürger oder ein von der russischen Regierung bestimmte Persönlichkeit, und so, gewählte Persönlichkeit. Was mir gezeigt
wurde
hat,
auf Sie zugeschnitten.
Ja, genau, wie schnell man das ändern konnte. Ja, ich habe dann natürlich ein bisschen gespürt, das ist eine heikle Aufgabe, weil wenn das dann schief läuft.
In welchem Jahr war das eigentlich?
Das war, nachdem ich von der Deutschen Bank weggegangen bin.
2012.
Also 2012, 2013. Mhm. Und meine Frau ist ja Finnin, aber aus Karelien, die wurden ja vertrieben im russland-finnischen Krieg. Und die hat mir natürlich gesagt, wenn du das machst, dann sind wir getrennte Leute. Also das war auch mit ein Element, aber ich glaube, ich war selbst der Meinung, das ist eine heikle Aufgabe und wollte ich auch nicht tun.
Hat Ihre Frau Putin auch früher schon anders eingeschätzt als Sie?
Die Finnen sind natürlich sehr, sehr kritisch, immer gewesen. Oder? Was ja auch den Vorteil hat, die haben ja ihre Verteidigungsfähigkeit nie so reduziert, wie das Deutschland die Schweiz getan haben, noch heute. Darum, dass sie in die NATO gehen, ist nicht nur gut für Finnland, ist vor allem auch gut für die NATO. Denn diese ganze Grenze von 1300 Kilometern zwischen Russland und Finnland ist natürlich relativ offen und jetzt natürlich durch die NATO mit finnischer Unterstützung natürlich viel stärker. Also insofern hat Finnland immer eine viel, viel kritische Haltung gehabt, einfach aus der historischen Erfahrung heraus.
Sie sind 75 Jahre alt und haben viel Erfahrung auch mit internationalen Machthabern, wichtigen Menschen gewonnen. Was macht Ihnen heute wirklich Angst?
Dass ich schon 76 bin? Nein, Spaß beiseite. Die Vielzahl von ungelösten Krisen und das Führungsvakuum, das wir überall heute sehen, vor allem natürlich auch in den USA, wenn man sich vorstellt, zwei fast 80-Jährige, die sich um Präsidentschaft bemühen, beide mit klaren Defiziten und die ganze Herausforderung mit China, Taiwan, Mittlerosten, Ukraine, Russland, wie sich das weiterentwickelt, natürlich alles ungelöste Fragen, die wirklich uns, vor allem Europäer, stark herausfordern. Und ich glaube, das zeigt auch, dass Europa so schnell wie möglich zu einer eigenen Stimme werden muss, weniger abhängig von den USA und auch natürlich eine Verteidigungsfähigkeit hat, die eben diese dissuasive Wirkung gegenüber irgendwelchen Machtansprüchen aus Russland vorweisen kann. Also interessant ist ja, dass das auf die Finanzmärkte bis jetzt nicht durchgeschlagen hat, weil einfach eigentlich alle Krisen noch relativ lokal sind. Also es ist zwar traurig, aber immer noch lokal. Also wenn wir einen Flächenbrand hätten im Mittleren Osten, die Energiesituation stark verändert wird, dann würden wir jetzt anders aussehen. Aber es findet Gott sei Dank nicht statt, bis jetzt mindestens. Auch die Ukraine ist natürlich so dramatisch und tragisch, dass das ist, ist es immer noch relativ begrenzt regional. Und China, Taiwan, weiß man nicht. Also insofern leben wir im Moment, glaube ich, noch etwas in der blauäugigen Vorstellung, dass die Dinge unter Kontrolle sind, aber es kann jederzeit natürlich eskalieren.
Haben Sie Angst vor einem Atomkrieg?
Also ich sage, oder für mich immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Land verlieren würde, ohne seine stärksten Waffen einzusetzen. Was ich damit meine, wenn natürlich müssen wir, glaube ich, schon schauen, dass Russland nicht gewinnt, das ist ganz klar. Weil sonst natürlich die Möglichkeit oder Gefahr, dass man auf andere Länder dann auch noch ausweicht und angreift,
Polen
zum Beispiel oder Baltikum, ist natürlich gegeben. Auf der anderen Seite, Russland so zu demütigen und zu schwächen, glaube ich, wäre auch gefährlich, weil man dann das Risiko schon sehen müsste, dass die auch noch stärkere Waffen einsetzen, als das bis jetzt der Fall war. Also insofern bin ich schon auch der Meinung, Stärke zeigen, dass Russland auch einzieht, der Krieg ist so nicht zu gewinnen, aber dann muss man schon irgendwann zum Dialog und zu Verhandlungen zurückkommen, weil sonst haben wir wirklich ein Damoklesschwert, das sehr, sehr gefährlich ist.
Sie sind aus der Kirche ausgetreten, aber wie haben Sie reagiert, als der Papst jetzt von weißer Fahne sprach?
Ja, das war sicher eine unkluge Wortwahl. Ich glaube, er meint mit weißer Fahne gar nicht so sehr Kapitulation, gehe ich einmal davon aus, sondern Verhandlungen, kann man ja auch weiße Fahne, und dass man Verhandlungen signalisiert. Aber es war natürlich sehr unglücklich und ja, ich glaube, es zeigt einfach, dass es aus Argentinien und wahrscheinlich die Komplexität der europäischen Situation ist ihm doch etwas fremd. Und dann kommen eben solche Sprüche, die zwar menschlich immer noch verständlich sind. Natürlich tut mir auch weh zu sehen, dadurch, dass wir immer mehr Waffen geben, den Krieg verlängern, sterben natürlich sehr viele Menschen auf beiden Seiten. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, wir beenden das Sterben, dann hat Russland gewonnen. Und dann haben wir auch eine sehr gefährliche Situation. Also insofern kann ich die päpstliche Botschaft irgendwie verinnerlichen, aber sie ist halt falsch in der realen Politik.
Sie haben in Ihrer Zeit unglaublich viele mächtige Menschen getroffen. Ich will mal einige abfragen nach Anekdoten oder besonderen Begegnungen, die Sie hatten. Margaret Thatcher zum Beispiel, der sind Sie begegnet. Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben?
Ja, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil ich hatte Sie eingeladen mit Ihrem Mann zu einem Abendessen. Und das war kurz vor der Einführung des Euro. Und sie war ja eine vehemente Gegnerin dieses Euro. Und hat natürlich gesagt, das wird nie funktionieren, das ist katastrophal, die Leute werden das nie akzeptieren. Und ich habe dann dagegen gehalten und gesagt, das ist sehr gut vorbereitet, die Leute werden das schnell annehmen und so weiter. Und dann kamen wir jetzt auf deutsche Politik zu sprechen. Und interessanterweise hatte sie nur einen, den sie gelobt hat, das war Helmut Schmidt, mit dem sie sich offensichtlich gut verstanden hat. Hingegen Kohl war für sie ein absolutes Feindbild. Und Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hat mir dann einmal jemand erzählt, dass Kohl da in der, seine Diätkur gemacht hat, ist in Thatcher besuchen gegangen und irgendwie hat er gesagt, ich muss jetzt leider weiter, weil ich noch eine wichtige Besprechung habe. Und dann muss sie ihn irgendwo in einem Café bei Kuchen gesehen haben. Ob das stimmt oder nur schön erfunden ist, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine ganz tiefe Abneigung. Sie hat einfach den Zusammenschluss Deutschlands schlecht gefunden. Weil, ja, da war eine unglaubliche Abneigung. Interessanterweise hat sie mir dann am anderen Tag so ein Briefchen geschrieben und sich eigentlich sehr lobend zum Abendessen geäußert, auch zum Gespräch. Und gehofft, dass wir das noch oft haben können und sich auch etwas entschuldigt, dass sie etwas zu aggressiv gegenüber Deutschland war.
Angela Merkel.
Ja, ich habe Frau Merkel sehr geschätzt. Also wir hatten, wie immer, unsere Hoch- und Tiefs. Manchmal hatten wir andere Rollen, das habe ich ihr auch immer klar gesagt. Aber die entscheidenden Momenten, wie eben Rettung Hyper-Illestate, aber auch bei dem Schuldenschnitt für Griechenland, haben wir sehr eng zusammengearbeitet, sehr gut. Also mich hat es immer beeindruckt, dass sie wirklich die Dinge im Grunde verstehen wollte, einen wirklich auch gefragt hat und das auch verstehen wollte. Wir haben ja mal ein Wochenende da im Gästehaus verbracht mit ihrem Mann, meine Frau und zwei, drei von ihren Beratern. Und da haben wir wirklich fast zwei Tage lang über Erfahrungen, die wir gemacht haben, sie in der Welt und ich in der Welt, mit verschiedenen Menschen. Und ich habe sie eigentlich immer sehr geschätzt.
Gerhard Schröder.
Ja gut, Gerhard Schröder war einfach erst einmal sehr charmant, ein Menschenfänger. Also ich erinnere mich, als der Irakkrieg war, wo ja Deutschland nicht mitgewirkt hat mit Bush, da waren wir in der Wirtschaft eigentlich verärgert, weil wir hatten gesagt, das kostet uns Geschäft in den USA. Und wir sind dann nach Berlin gegangen, etwa 8 oder 10 Leute, haben uns abgesprochen, was jeder so sagt und so. Und mit einem entwaffneten Charme hat Schröder uns da empfangen und gesagt, wer möchte eine Zigarre? Dann ging er nach unten, hat Zigarren geholt und die geschnitten und uns gereicht und hat dann begonnen. Ich weiß natürlich, dass Sie verärgert sind, aber Sie müssen verstehen, Deutschland muss auch eine eigene Position in der Welt haben. Innerhalb von 5 Minuten hat er uns gedreht und wir haben eher noch gegenseitig uns ein bisschen kritisiert, dass wir das eigentlich falsch sehen. Also er war ein unglaublicher Menschenfänger und natürlich auch, obwohl er ja nicht gut Englisch damals konnte, in Davos hat er oft gesagt, sitzen Sie neben mir, und dann habe ich ihm so eingeflüstert, was die Leute gefragt haben. Sie waren
Dolmetscher.
und ja, menschlich damals natürlich schon. Ja, er hatte einen Charme, muss man sagen.
Verstehen Sie sein Festhalten, wenn man so will, an Putin?
Ich verstehe es ein bisschen. Also nicht, dass ich es gut finde, aber ich verstehe es natürlich. Kohl hat ja auch sein Versprechen nie gebrochen, oder? Und seine Sponsoren preisgegeben. Und ja, Schröder hat auch so eine freundschaftliche Beziehung, die setze ich nicht aufs Spiel. Also das kommt natürlich nicht gut an, aber zeigt auch, dass man halt doch irgendwo Rückgrat hat. Also insofern muss ich sagen, finde ich es nicht so schlecht, wie er sich verhält.
Und Helmut Kohl?
Ach, der war natürlich glänzend. Also wenn Helmut Kohl über so seine historischen Erfahrungen über Europa gesprochen hat, dann hatten wir viele Tränen in den Augen. Also ich habe internationale Konferenzen erlebt, wo die Leute, also es nicht Deutsche, auch nicht Schweizer, sondern Ausländer, einfach wirklich berührt und gerührt waren. Und menschlich war, gut, es gibt sicher auch andere Erfahrungen, aber er hat mich ja mal nach Hause eingeladen, da hat sich seine Frau reizend um ihn gekümmert. Er war schon sehr schwer zu verstehen, weil er sprachliche Schwierigkeiten hat. Aber er war so, hat sich so gefreut. Und damals hat ja der Schirmacher in der FAZ einen Bericht über das Abendessen geschrieben von der Frau Merkel, wo er auch dabei war.
Abendessen für Sie.
Ja. Genau. Und dann hat er auch über das Victory-Zeichen geschrieben. Er hat endlich jemand, der das richtig sieht und beschreibt. Also er war wirklich, ja, ich habe anders als manchmal in den Medien manchmal meint. Ich hatte viel Unterstützung in der deutschen Politik, bis heute eigentlich.
Olaf Scholz.
Kenne ich nicht so gut. Ich habe ihn einmal an die Bilderberg-Konferenz eingeladen. Da hat er mich eigentlich sehr beeindruckt. Er konnte wirklich gut Englisch und hat sich auch sehr sachlich in die Diskussion eingeführt. Ich habe ihn dann einmal eine ÖAS-Ansprache gehabt außerhalb von Hamburg, wo er dabei war. Und kam dann zu mir und sagte, ich habe das mitgeschrieben über Europa und so. Und haben dann lange miteinander gesprochen. Ich habe ihn eigentlich so geschätzt. Ich glaube, er müsste ein bisschen mehr Führung zeigen jetzt und natürlich auch kommunikativ stärker auftreten, was man gerade in Deutschland eben auch erwartet von einem Bundeskanzler. Aber man muss schon verstehen, dass in dieser schwierigen Ampelkoalition mit so unterschiedlichen Interessen und bei epochalen Herausforderungen, denkt man an die ökologische Transformation, die Verteidigungsfähigkeit, die marode Infrastruktur und so weiter, und das alles noch unter dem limitierenden Faktor der Schuldenbremse ist schon eine sehr schwierige Aufgabe.
Also Sie sagen, die Schuldenbremse ist richtig?
Ja, ich meine, die Amerikaner haben ja jetzt wirklich so viel Budgetdefizit gemacht und das alles gemacht. Ich argumentiere, dass gerade in der Schweiz auch und in Deutschland die Schuldenbremse im Grunde genommen schon richtig ist, weil sie einfach diszipliniert. Aber das heißt ja nicht, dass man einmal alles versucht zu analysieren, wo hat man auch Einsparungspotenzial, wie kann man mehr Wirtschaftswachstum generieren, damit man auch noch mehr Einnahmen hat. Und dann kann man ja in letzter Instanz auch noch über solche Dinge sprechen. Aber im Grunde genommen, all das aufzugeben, bevor man eigentlich alles ausgelotet hat, finde ich grundsätzlich falsch. Übrigens auch in der Inflationspolitik gibt ja so Ökonomen, die sagen, man sollte von dieser 2%-Marke Abstand nehmen und von 3% sprechen.
Ich glaub, welche 2%?
Also man sagt, die Inflation darf nicht mehr als 2% sein. Ne? Ist man ja noch weit entfernt, vor allem wenn man die Kerninflation nimmt, USA und in Europa. Auf der anderen Seite, wenn man solche Ziele so schnell aufgibt, dann ist natürlich schnell das Vertrauen verloren und man ist dann auch disziplinlos. Sie haben mich als Artillerist angesprochen, kann man natürlich sagen, wenn man hat ein Ziel und dann schießt man und dann, wenn man halt das Ziel nicht trifft, dann verändert man einfach das Ziel und nähert das Ziel den Schüssen an. Das ist zwar einfach, aber das ist natürlich falsch. Und so muss man schon das am Ziel festhalten und zuerst einmal versuchen, alles zu tun, dass das Ziel erreicht wird. Wenn man dann wirklich nach eingehendem Studium sieht, es braucht noch mehr Flexibilität, dann ist das ein nächster Schritt, den man dann in einer Grundsatzdebatte vielleicht erörtern kann.
Dann bedanke ich mich bei dem Artilleristen Josef Ackermann. Danke für das Gespräch. Ich frage zum Schluss eigentlich immer meine Gesprächspartner, was habe ich Sie nicht gefragt, was wären Sie denn gerne gefragt worden und wie lautet die Antwort?
Als erstes Mal fand ich es ein sehr wohltuendes Gespräch. Ich finde es so schade, dass gerade in Deutschland in diesen TV-Shows viel zu viel Kontroverses, Aggressives gefragt wird, was eigentlich immer Menschen daran hindert, wirklich Substanz zu geben. Dann kommen einfach so Floskeln, die man irgendwann einmal angeeignet hat. Und ich finde, in den USA, aber auch in anderen Ländern, übrigens auch in der Schweiz, viel mehr auch die Möglichkeit, Gedanken zu äußern. Und ich schaue keine Sendung, wo es nur um Streit und Kontroversen geht, sondern ich schaue nur Sendungen, wo ich das Gefühl habe, ein Mensch offenbart sich und ich kann etwas daraus lernen und ihn besser verstehen. Und da kann ich nur sagen, das haben Sie erreicht.
Gibt es Menschen, die Sie heute ganz oft dann fragen, Sie sind doch Banker, sagen Sie mal, was mache ich denn mit meinem 50.000er Erbschaft, was mache ich denn am besten? Also dieses Victory-Zeichen fand ich nicht schön und das mit der Deutschen Bank alles ganz schrecklich, aber Sie haben Ahnung von Geld, jetzt raten Sie mir mal was ja widersprüchlich ist.
Das ist ja wirklich ein großer Unterschied zwischen der veröffentlichten, teils veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung in Deutschland. ich erlebe in Deutschland nur wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Ich bekomme auch viele Briefe von Fans von irgendwoher, die ich gar nicht kenne, heute noch, nach 12 Jahren. Und Leute, die ein Foto wollen und so. Interessanterweise kommt das nie rüber. Also man hat immer das Gefühl, und wir haben ja damals auch viele Umfragen gemacht, und die Umfragen waren eigentlich immer sehr positiv. Natürlich gibt es 20%, die sehr negativ sind. Das hat mir ja Karl Otto Böll damals gesagt, wenn Sie jetzt Chef der Deutschen Bank werden, bleiben Sie die Person, die wir kennen und die Sie sind und schätzen, aber Sie sind auch Repräsentant eines kapitalistischen Unternehmens, das man in Teilen eben nicht gerne hat und hasst, und mit dem müssen Sie leben. Und das habe ich immer gesagt, mit dem kann ich gut leben.
Ich bedanke mich sehr herzlich, ich habe es ganz genauso empfunden.
Dankeschön.